Die Zusagen Gottes, die haben sich schon sehr, die sind schon sehr alt. Seit Abraham und noch davor lesen wir in der Bibel von diesen Zusagen. Und vielleicht erinnern wir uns, wir sind mit Abraham unterwegs. Und Abraham ist aus seinem Heimatland ausgezogen, auf das Wort Gottes hin, ist dann nach Ägypten geflohen, wegen der Hungersnot in Palästina und kommt als reicher Mann aus Ägypten zurück. Aber ich weiß nicht, wer von euch reich ist. Ich habe mir aber sagen lassen, dass jeder Reichtum, jeder Besitz auch eine Last mit sich bringt. Und für die wachsenden Herden von Abraham und seinem Neffen Lot gab es irgendwann zu wenig Futter. Und so zieht Abraham von Lagerplatz zu Lagerplatz. Und irgendwann entsteht aus dem Reichtum auch ein Reichtum an Problemen. Denn es heißt in 1. Mose 13, es gab nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Ja, Reichtum, Besitz, Wachstum ist nicht ohne Konflikt. Und diese Nomadenherden brauchten einfach Futter, brauchten Wasser und waren von den wenigen Wasserstellen, die es da gab, abhängig. Und so kommt es zu einem Streit zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. Streit um Wasser. Möglicherweise etwas, was wir irgendwann in unserer Geschichte nochmal erleben werden, so wie es gerade ausschaut. Obwohl es im Moment natürlich viel regnet, ich weiß. Aber dieser Streit zwischen den Hirten, der wird zu einem Stellvertreterstreit zwischen Abraham und Lot, den beiden Chefs. Und wir lesen in 1. Mose 13 folgenden Text. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Und sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Bei der Opferstätte, die Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Und wie Abraham war auch Lot, also der Neffe von Abraham, sehr reich. Er besaß viele Schafe, Ziegen und Rinder, eine große Anzahl Diener und Mägde. Und darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben. Zumal auch noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land wohnten. Und immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Und Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollen uns deshalb nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Wenn du lieber nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Oder vielleicht für manche bekannter, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Die Jordanebene sah aus wie der Garten des Herrn oder wie das Niltal in Ägypten. Und darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham, machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham aber blieb im Lande Kanaan. Während Lot sich in den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren schlecht. Was sie taten, verabscheute der Herr. Dazu werden wir später nochmal kommen. Nicht heute, an einem anderen Sonntag. Wo Menschen zusammen sind, da menschelt's. So hat mal jemand gesagt. Und dazu gehören auch Konflikt und Streit und das leider auch natürlich in einer Gemeinde. Auch da sind ja Menschen beieinander oder sind wir vielleicht keine Menschen. Und Konflikte entstehen immer da, wo wir unterschiedliche Interessen haben, wo wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wo unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen und wo wir trotzdem gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Und obwohl eine Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen heil werden sollen und dürfen und können, gibt es auch unter uns immer wieder Konflikte. Und es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie so ein Konflikt ausgehen kann. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ein Konflikt kann die Gemeinschaft zerstören und Menschen verletzen. Vor allem, wenn diese Konflikte offen ausgetragen werden und wo der Stärkere sein Recht sucht. Meistens kommen dann Verletzungen oder auch Spaltungen als Folge aus diesem Konflikt heraus. Haben viele Gemeinden in der Geschichte der Christenheit schon erlebt. Die andere Möglichkeit ist, der Streit bleibt unbearbeitet. Der Konflikt schwelt unter der Decke, bis das Fass überläuft, weil wir haben ja so dieses schöne Motto unter uns, ein Christ streitet nicht. Nur das ist höchstens ein Waffenstillstand, aber kein Friede. Und bei nächstbester Gelegenheit taucht dieser Konflikt wieder auf. Und die dritte Möglichkeit, man klärt den Konflikt, was zu einer Stärkung der Beziehung führt, wo eine Gemeinde gefestigt wird, wo man gemeinsam neue Wege gehen kann. Aber Konflikte sind nur auszuhalten und zu lösen, wenn es keine persönlichen Angriffe dabei gibt oder wenn es gar zu Mobbing kommt, wenn Menschen einfach hinausgeekelt werden aus der Truppe. Und das ist das große Problem, denke ich, bei uns als Christen. Weil unsere Persönlichkeit und unser Glaube so stark das beeinflussen, was wir denken, auch im Glauben und wie wir glauben, dass das immer nur ganz schwer zu trennen ist. Und es meistens ja dann doch persönlich wird. Aber aus einem Konflikt sollte nie ein Kleinkrieg werden. Es muss eigentlich, wir müssen uns immer wieder dran halten, dass wir bei einem Konflikt die Sache sehen und auf die Sache eingehen und nicht auf die Person des Gegenübers. Und das fällt uns schwer, das müssen wir lernen als Christen. Und deshalb ist vielleicht auch dann so die Haltung, ja, dann streiten wir lieber nicht, weil wir es eh nicht können. Aber wie gesagt, Waffenstillstand und kein echter Friede. Bei Abraham können wir lernen, wie es vielleicht auch noch anders gehen kann. Nämlich, dass Konflikte zugleich auch Lösungen sind. Schauen wir nochmal auf den Konflikt zwischen Abraham und Lot. Der Konflikt ist ja verständlich. Man kann es ja auch gut nachvollziehen. Wenn man das so liest, auch wenn wir vielleicht die Situation der damaligen Zeit nicht vor Augen haben und auch vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber es ist trotzdem verständlich. Zwei Herden, die Wasser brauchen, die Futter brauchen, so eng beieinander, das kann einfach nicht gut gehen. Weil das Weideland und die Wasserstellen irgendwann einmal nicht ausreichen. Und jetzt treffen sich die beiden Clan-Chefs, Abraham und Lot, und verhandeln über eine Lösung. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Kultur der damaligen Zeit hineinschauen, gab es drei mögliche Lösungswege dafür. Die gibt es teilweise heute auch noch, auch unter uns. Zunächst einmal die gängigste Lösung, auch unter Brüdern, war die gewaltsame Lösung. Der Stärkere setzt sich durch. Peng. Nur einer kann siegen, es kann nur einen geben. So wie beim Highlander, und der hat dann die Wahl des Weidelands. Das heißt, der Konflikt artet in einen offenen Streit aus, in einen Krieg, vielleicht einen Kampf unter den Hirten und den Dienern. Und wer siegt, bleibt, und wer verliert, muss gehen. Es gab und gibt heute ja noch eine zweite Form, wie man so einen Streit lösen kann, nämlich das sogenannte Senioritätsprinzip. Der Ältere bestimmt einfach und der Jüngere muss weichen und hoffen, dass er auch mal alt wird und dann vielleicht auch bestimmen darf. Der Ältere bestimmt, der Alte bestimmt, der Älteste bestimmt vielleicht auch. Merken wir, da gibt es schon so ein paar sprachliche Übereinstimmungen oder Annäherungen. Ne? Und die dritte Art, die ist natürlich die allerbequemste, man überlässt die Entscheidung den Göttern oder dem Schicksal. Man zieht Hölzchen oder spielt Stein, Schere, Papier oder würfelt oder ja, spielt Karten miteinander. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, das Schicksal entscheiden zu lassen. Es gibt noch eine vierte Lösung. Und die wählen wir gerne. Und ich muss sagen, die wähle auch ich sehr gerne. Die liegt mir sehr, sehr nahe, obwohl ich ganz genau weiß, dass die nicht immer die richtige ist. Und zwar aussitzen und darauf hoffen, dass irgendeiner klein beigibt. Zumindest die bequemste Lösung ist das für einen selber. Aber ob es wirklich eine Lösung ist, weiß ich nicht. Anders ist es bei Abraham und Lot. Völlig anders. Keine der vier Möglichkeiten wählt Abraham, sondern Abraham wählt einen ganz anderen Weg. Abraham gibt nach, obwohl er es gar nicht nötig hätte. Abraham ist zum einen der Stärkere, zum anderen der Ältere, zum dritten auch der Reichere. Er ist eigentlich das Oberhaupt der Familie. Und trotzdem sagt er zum Lot, wenn du nach Westen gehst, wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Lot, wähle du. Du darfst aussuchen. Und der jüngere, schwächere, ärmere Lot lässt sich natürlich überhaupt nicht lumpen. Wenn er schon die Entscheidung hat, dann wählt er natürlich das Filetstück in der Gegend dort, nämlich das fruchtbare Jordanland. Und er lässt dem Onkel die karge Berglandschaft. Wir wissen, weil wir ja Bibelkenner sind und den Bericht in 1. Mose weiterlesen, dass das durchaus nicht die bessere Wahl war, die Lot da getroffen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das weiß Lot in dem Moment noch nicht. Er denkt, ha, wenn ich darf, ich nehme das Bessere. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Dass es irgendwann einmal sein Verderben wird, das weiß er noch nicht. Denn weggehen ist zwar nur auf den ersten Blick die bessere Lösung. Dass es woanders besser ist, ist oft eine Täuschung. Dieser Konflikt, den wir bei Abraham und Lot lesen, entzündet sich an äußeren Gegebenheiten. Es gibt aber noch mehr Gründe, warum es zu Konflikten kommt. Nicht nur die äußeren Bedingungen. Auch wenn es Macht- und Kompetenzfragen gibt, unterschiedliche Meinungen, Bewertungen von Situationen, Ängste und nicht zuletzt durch unser gekränktes, verletztes Ego. Auch das schlägt manchmal um sich und führt zu einem Konflikt. Schauen wir mal, wie Abraham und Lot noch einmal mit diesem Konflikt umgehen. Schauen wir auf Lot. Wir wissen nicht, warum Lot mitgegangen ist mit Abraham. Es wird uns nirgends in der Bibel gesagt. Ist er freiwillig mitgegangen? Oder hat Abraham gesagt, hey Lot, du kommst da mit, weil ich habe Verantwortung für dich, ich möchte mich um dich kümmern. Auf jeden Fall war Lot von Anfang an mit dabei und damit auch im Kraftfeld dieser Verheißungen Gottes. Aber Lot bleibt, wenn wir ihn uns näher anschauen in der Bibel, eigentlich so ein Mensch mit geteiltem Herzen. Guckt ihn euch mal an im 1. Buch Mose, was alles über Lot gesagt wird. Er ist eine Art Mitläufer, mit halbem Herzen dabei, glaubt vielleicht so halberst an das, was Gott mit Abraham da zu tun hat, aber er bleibt als Lot immer außen vor ein Stück weit. Gott wendet sich immer dem Abraham zu. Und die Verheißung gilt dem Abraham und seinen Nachkommen und nicht seiner Familie. Und dieser Halbglaube, den Lot da an den Tag legt, ich will es mal so nennen, der lässt ihn dann auch letztlich scheitern. Denn Lots Leben gibt kein gutes Bild ab. Ist er vielleicht so ein Typ von Christen, wie es sie heute auch gibt, die nur mit halbem Herzen zu Gott gehören? Und Abraham? Abraham lebt mit Gott. Auch wenn er seine eigenen Wege geht, auch wenn er manchen Mist baut und eigene Entscheidungen trifft und manchen Mist auch mehrmals den gleichen macht, er ist trotzdem einer, der sich immer Gott zuwendet, der mit Gott redet. Das erleben wir hier auch in dieser Geschichte, dass er mit Gott redet. Und er erkennt, dass diese täglichen Reibereien zwischen den Hirten nicht mit gütlichen Zureden oder vielleicht mit einer Quotenregelung beigelegt werden können. Also Quotenregelung in dem Sinn, an einem Wochentag dürfen die einen Herden zur Quelle, am nächsten Wochentag dann die anderen und immer abwechselnd oder so. Man hätte ja solche Regelungen treffen können. Abraham erkennt, nein, es bedarf eigentlich einer Trennung. Es ist zu wenig da für alle. Und er gibt als der Klügere und auch als der Weitsichtigere nach, damit es eben nicht zu einem persönlichen Streit zwischen ihm und Lot kommt. Darum geht es Abraham eigentlich. Es geht ihm zum einen um die Herden, um die Tiere, dass die versorgt werden. Es geht ihm aber auch darum, dass zwischen ihm und Lot kein Zerwürfnis entsteht, kein dauerhaftes. Es darf kein Streit zwischen uns werden, wir sind ja eine Familie. Und trotzdem schaut er den Konflikt an und löst ihn. Ungeachtet seines Alters, ungeachtet der damit verbundenen Würde und der sozialen Stellung, die er hat, überlässt Abraham eben dem Lot die Wahl der Weideplätze. Wir lernen daraus, dass es in Konflikten genau darauf ankommt, zu schauen, wer sind die Streithähne. Also wer streitet eigentlich? In Wirklichkeit streiten ja nicht Abraham und Lot, sondern jeweils die Hirten, also die Unterführer sozusagen. Und worum geht es wirklich in dem Konflikt? Und wir wissen natürlich jetzt nicht, ob vielleicht so die Anführer der Hirten vielleicht untereinander persönliche Probleme hatten. Das wird uns nicht gesagt in dem Text. Hier geht es erst einmal nur um das Wasser. Aber es könnte natürlich durchaus sein. Es sind die Verantwortlichen in der zweiten Reihe, die Vorarbeiter, die den Konflikt haben. Und es geht um die Ernährung der Herden. Aber oft sind die Streithähne gar nicht so auszumachen. Meine Erfahrung ist auch die, dass sich oft hinter bestimmten Personen andere verbergen, so sogenannte graue Eminenzen, wie wir sie so nennen, die dann von hinten so pushen und sagen, und jetzt schau mal, dass meine Idee durchkommt. Damit werden andere missbraucht und die eigentlichen Konfliktparteien werden nicht deutlich. Leider etwas, was in Gemeinden sehr, sehr oft vorkommt. Oder man streitet über ein Thema und es geht eigentlich um ganz was anderes. Auch das ist leider oft der Fall, sodass Konflikte gar nicht wirklich gelöst werden können. Aber Abraham lässt sich nicht auf so einen Stellvertreterstreit ein, sondern er spricht den Konflikt offen an, und zwar als er noch im Beginnen ist und noch nicht eskaliert, und er führt eine Lösung für alle herbei. Ihr findet auf dem Impulsblatt draußen auf der Rückseite einige sehr praktische auch Konfliktlösungsgedanken, die auch in der Bibel vorkommen. Das kann ich jetzt in der Predigt so gar nicht alles ausbreiten, aber trotzdem möchte ich euch gern vielleicht so 3-4 Gedanken dazu weitergeben, schon mal, die auch wichtig sind. Und Konfliktlösung ist ja nicht nur etwas, was in der Gemeinde wichtig ist, sondern im täglichen Leben überall vorkommen muss. Maria Ebner von Eschenbach, eine deutsche Dichterin, hat mal so gesagt, nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen, die dem Streit ausweichen, die sind zu fürchten. Und wir müssen auch als Christen lernen, zu streiten. Wie können wir Konflikte und Meinungsunterschiede geistlich klären? Wir haben doch alle Möglichkeiten dazu. Wir brauchen die nicht wegschieben. Wir brauchen uns auch nicht mit faulen Kompromissen abfinden, mit dem alle gerade noch so leben können, die dann meistens doch nicht wirklich tragfähig sind, sondern wir haben alle Instrumente mit Gottes Hilfe in der Hand in unserem Leben, wo wir Lösungen finden, die für eine Zukunft tragfähig sind. oder wie man heute so schön sagt, so Win-Win-Lösungen, ja, dass die Konfliktparteien beide daraus hervorgehen mit einem Gewinn. Wichtig ist einfach zu sehen, dass ein Konflikt nichts ist, dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind. Wir können ihn gestalten, wir müssen ihn gestalten. Zunächst einmal denke ich, ist ein Konflikt deshalb wichtig und sinnvoll, ihn anzupacken, weil Gott uns im Konflikt eine Chance zur Veränderung einräumt. Ein Konflikt ist immer eine Chance, dass sich etwas verändert. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch Konflikte dienen uns zum Besten. Sie sind natürlich nicht angenehm, keine Frage. Aber jeder Konflikt deckt Defizite auf, deckt Verletzungen auf. Entweder von mir selber, von anderen, von einer Situation. Hier bei Abraham und Lot ist es einfach zu wenig Wasser. Oder vielleicht auch ein Machtkampf unter den Hirten, das, wie gesagt, wissen wir nicht, aber wäre auch durchaus denkbar. Und wenn wir die Schuld nicht auf andere schieben oder auf die Umstände, ja, und so auch die Verantwortung abschieben, können wir gemeinsam einen Konflikt meistern. Ist nicht unmöglich, wir sind dem nicht ohnmächtig ausgeliefert. Und deshalb ein zweiter Gedanke, gehe den Konflikt auf den Grund. Dazu braucht es Mut, keine Frage. Und Abraham ergreift als der Älteste in seiner Sippe auch die Initiative und sagt, ich spreche jetzt mal mit Lot. Und genauso sollten auch wir als Verantwortliche, als Älteste, als Leiter von Gruppen in der Gemeinde immer die Initiative ergreifen und sagen, wir kümmern uns drum und wir schauen, was ist da los. Und Abraham stellt die Ursache klar heraus. Er hätte ja natürlich auch sagen können, ja, komm mal Lot, warte, du bist doch der und deine Hirten sind es doch, die den Streit anzetteln. Jetzt schau mal, dass du das klärst. Aber da wäre wahrscheinlich ein Kampf entstanden. Aber wir scheuen uns oft davor, weil es einfach unangenehm ist, diese Ursachen offen anzusprechen und weil wir manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, wie wir es tun sollen, ohne andere Menschen dabei zu verletzen. Wichtig ist aber auch bei einem Konflikt, die Grenzen zu erkennen und auch zu benennen. Und meist sind es persönliche Grenzen bei den Konfliktpartnern. Abraham sagt, wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Da ist so eine Grenze. Abraham benennt so eine Grenze für den Konflikt. Bis hierher und nicht weiter. Wir glauben aber manchmal, dass diese Grenzen unverrückbar sind. Manche Grenzen kann ich überspringen, wenn ich vielleicht manche Dinge von einer anderen Seite sehe. Manche Grenzen haben auch einen gewissen Spielraum, in dem ich mich bewegen kann. Ja? Und manche Grenzen sind wirklich so fest, dass man sie nur erdulden oder ertragen kann. Und das Wichtigste vielleicht bei so einem Konflikt, und das erleben wir ja bei Abraham im Grunde genommen auch, beziehe die Möglichkeiten Gottes in diese Lösung mit ein. Gott ist in dem Konflikt mittendrin und er will uns helfen, den zu lösen. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 14, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Gott hat alle Möglichkeiten, um Konflikte zu lösen oder wir mit seiner Hilfe zu lösen. Durch Vergebung, durch Versöhnung, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dafür hat er sich hingegeben, auch als ein Vorbild für uns. Und er hat sogar, Jesus hat sogar Versöhnung geschafft zwischen Juden und Heiden. Und der Konflikt war ja nun wirklich groß. Sogar das schafft Gott. Aber was hindert uns daran, Gottes Möglichkeiten damit hineinzunehmen? Und ich denke, das ist jetzt vielleicht nur ein Teil der Gründe, aber die sind mir deutlich geworden, als ich mich vorbereitet habe. Es sind diese Anti-Lebenswerte unserer Gesellschaft. Es ist das, was unsere Gesellschaft vorlebt. Das hindert uns daran, Gottes Möglichkeiten mit einzubeziehen, weil diese Werte uns prägen. Wir sollten uns da nichts vormachen. Und diese Werte sind Autonomie. Ich bin mir selbst genug. Und ich muss mich eigentlich nicht kümmern. Diese Werte sind das Streben nach Erfolg und Selbstverwirklichung. Ich will gut dastehen. Ich will meine Interessen durchgesetzt wissen. Ich will nicht zu kurz kommen. Ich will nicht nachgeben. So wie Abraham. Rechthaberei. Ich habe Recht. Ich weiß es besser. Ich habe vielleicht die bessere Schulbildung. Ich habe vielleicht die bessere irgendwas. Aber ich habe Recht und du hast Unrecht. Und zwar nicht in der Sache, sondern weil ich eben der bin, der immer Recht hat. Deshalb kannst du nur Unrecht haben. Oder die Erwartung, dass die anderen alles richten müssen. Und ich kann mich zurücklehnen und warten. Und wenn der andere es nicht macht, na, dann passiert es halt nicht. Merken wir, das sind Werte in unserer Gesellschaft, die wir überall erleben, in der Politik, in der Wirtschaft, in unserer Arbeit, auch in der Nachbarschaft teilweise und leider eben auch in der Gemeinde. Weil Gemeinde ist offen für das, was aus der Welt in und zu uns kommt. Entscheidend ist halt immer die Frage bei einem Konflikt, in welchem Geist streiten wir? Und wie gesagt, streiten sollten wir. Aber die Frage ist, wie und in welchem Geist? Ist es eben der Geist der Rechthaberei und der Macht des Stärkeren? Oder ist es der Geist Jesu, nämlich der Geist der Demut, der Liebe und der Wahrhaftigkeit und dem Verzicht auf Verurteilung anderer? Das ist die große Frage. Und ich glaube, die Gretchenfrage, wenn es um Konflikte geht, auch in einer Gemeinde. Wie streiten wir? In welchem Geist? Wie kommt Abraham eigentlich zu seiner großzügigen Haltung Lot gegenüber? War Abraham konfliktscheu? War er ein Weichling? Ein gestandener Patriarch, Familienoberhaupt von einer großen Familie. Nee, so groß war die Familie ja noch nicht. Aber war sehr reich. Er hatte alles, bis auf einen Sohn. Der musste erst kommen. Ich glaube, das Geheimnis liegt tiefer. Lot schaut auf die fetten Weiden, auf das fruchtbare Jordantal. Lot schaut auf das, was schön erscheint, wertvoll erscheint, wo er seinen Vorteil sieht. Darauf schaut Lot. Abraham schaut auf Gott. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den beiden und warum Abraham so ganz anders handeln kann. Er schaut auf Gott, dem er vertraut und an den er glaubt. Es ist ja sicherlich kein Zufall, dass die nächsten Verse in dem Text, die habe ich noch nicht gelesen, so lauten. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für immer. Lot verschwindet in dem für ihn scheinbaren Vorteil. Und vielleicht reibt er sich so heimlich die Hände und lacht sich ins Fäustchen. Ha, der alte Abraham, den habe ich jetzt schön ausgetrickst. Und Abraham bekommt die Verheißung von Gott. Schau dich um. Dieses Land soll dir gehören für immer. Abraham erweist sich als Friedensstifter, weil er Glaube und Weitblick in sich vereint und weil er im Gegensatz zu unserer Zeit bereit ist, sich zurückzunehmen und nicht auf sein Recht pocht. Und am Ende zeigt sich, dass genau dieser Weg der Segensweg ist, nämlich der Weg, der zur Versöhnung führt. Abraham kümmert sich weiter um seinen Neffen Lot. Wir werden das zumindest einen Teil davon auch noch weiter hören an den Sonntagen. Lot ist für Abraham nicht weg. Und das ist vielleicht eine wichtige Beobachtung, die ich noch so hinten nachschieben möchte. Ja, die beiden trennen sich im Frieden. Und es kann Versöhnung entstehen, auch unter den Knechten, auch unter den Herden, weil Abraham eben der ist, der ein Stückchen weiterschauen kann und nicht auf sein Recht pocht. Amen.